Von den Zahlen, Kapitel 40. Psalm Kapitel 40. Vers 2 bis 6. Beharrlich habe ich auf dem Herrn geharrt. Er neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meinen Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinem Mund, ein Lob für unser Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und werden auf dem Herrn vertrauen. Wohl dem, der sein Vertrauen auf dem Herrn setzt und sich nicht zu den Aufgeblasenen wendet und zu den abtrünnigen Lügnern. Herr, mein Gott, wie zahlreich sind die Wunder, die du getan hast und deine Pläne, die du für uns gemacht hast. Dir ist nicht gleich, wollte ich sie verkündigen und davon reden. Es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Preis dem Herrn, lass uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, o Herr, wir sind jetzt schon ermutigt, Herr, durch deinen Wort. Und wir danken dir, Herr, für diese wunderbare Verheißung. O Herr, ohne dich und ohne deinen Geist können wir, Herr, die Tiefe dieser Verheißungen niemals verstehen noch begreifen. O Herr, lass dein Wort reichlich in uns heute Morgen wohnen. O Herr, möge der Geist Gottes, Herr, uns, Herr, durch diese Wahrheiten führen. Und schreib es tief in unserem Herzen und in Zuneigung, Herr, dass unsere Liebe und Glauben, Herr, für dich und in dir, Herr, wächst, stärker und stärker. O Herr, ich bete auch für alle heute Morgen, die noch verloren sind, Herr. Die Menschen, die dich nicht kennen, Herr. O Herr, zeig sie, Herr Jesus Christus, die wunderbare Beziehung, die wir in dir haben. Die Hoffnung, die wir in deinem Erlösungswerk haben. O Herr, ist es wahr, selig ist der Mensch, der sein Vertrauen in dir setzt. Helfe uns heute Morgen in dieser gefährlichen Zeiten, Herr, unser Vertrauen als deine Kinder, Herr, noch tiefer in deine Verheißungen, Herr, zu ankern, Herr. Herr, führe du uns und segne du uns heute Morgen. In Jesus' Namen beten wir. Amen. Herr, mein Gott, Vers 6, wie zahlreich sind die Wunder, die du getan hast und deine Pläne, die du für uns gemacht hast. Dir ist nichts gleich. Wollte ich sie verkündigen und davon reden, es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, wir haben in diesen Worten des Psalmisten eine erstaunliche und sehr gesegnete Wahrheit, die jeden wahren Gläubiger sehr trösten und ermutigen sollten, besonders in Zeiten von großer Anfechtungen und Drangsale. Weil diese herrlichen und sehr gesegneten Wahrheiten würden nicht während einer Zeit des Friedens und Stille entdeckt wurden, sondern aus einer Grube des Verderbens, Vers 1. Wir dürfen uns mit Vers 6 nichts beginnen, sondern in Vers 1. Beharrlich habe ich auf dem Herrn geharrt, da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien, er zog mich aus der Grube des Verderbens. Oh, liebe Bruder und Schwester, ich brauche heute Morgen euer Gebet, weil wir haben vor uns heute Morgen eine Wahrheit, die unsere ganze Aufmerksamkeit braucht. Es führt uns zu einem Ort, wohin wenig Gläubige, liebe Bruder und Schwester, erfahren haben. Aber es ist ein gesegneter Ort. Es ist ein Ort, dass jeder wahre Gläubige eigentlich danach verlangen sollte. Wir sollen sehnen für diese Verheißungen hier in Vers 6, aber wir dürfen uns diese Verheißungen nicht annehmen als unsere persönlichen Trost und Verheißungen, solange wir die ersten 5 Verse nicht erlebt haben. Der Weg zu diesem gesegneten Ort, liebe Bruder und Schwester, führt durch das Grube des Verderbens. Oft ist es in solche Grube des Verderbens oder Prüfungen, wo Gott seine wahren Gedanken an seine Kinder offenbart und ihnen eine größere Offenbarung von sich selbst verspricht. O Herr, aus der Grube des Verderbens suche ich dich. Und der Herr sagte in unserem Text, aus des Gruben des Verderbens offenbart ich mich auch. O liebe Bruder und Schwester, wir haben eine gesegnete Verheißung hier. Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Diese herrliche Verheißungen kam, während der Prophet Jeremia noch im Gefängnishof eingeschlossen war. Eine große Grube. Nicht in den Höhepunkt seinen Dienst für den Herrn, nicht wenn er große Segen oder große Frieden erlebt haben. Nein, diese Verheißungen über große Dinge, die er nicht kennt noch weiß, kam, während er eingeschlossen war, in eine große, tiefe Grube vom Schlamm. Verachtet von Gottes Volk, vergessen und verlassen, aber nicht von dem Herrn. Oh, lieber Bruder und Schwester, folgt bitte meine Gedanken heute Morgen und auch Gottes Wort, weil wir haben hier etwas, die wir alle brauchen. Weil viele Gläubige haben ihre Eifer, ihre Ehrgeiz, ihre Liebe, ihre inbrünstige Verlangen und Glauben vor dem Herrn verloren. Die meisten Gläubige heute leben ein Leben voller Entmutigung und Enttäuschung. Wir verweigern solche Erfahrungen, so wie die Psalmisten, und meinen, die schaden uns nur. Denn in Wirklichkeit, lieber Bruder und Schwester, ist es oftmals genau in unserer Grube des Verderbens, wo der Herr uns sich mehr offenbart. Die Allgenügsamkeit der Gnade Gottes, the all-sufficient grace of God, wurde durch Paulus Thorn im Fleisch entdeckt. Die Offenbarungen von Gottes unendliche Gnade und Liebe werden oft in solche Grube des Verderbens enthüllt. Herr, mein Gott, wie zahlreich sind die Wunde, die du getan hast, und deine Pläne. Spinnt der Psalmisten? War es Gottes Pläne, dass er in die Grube des Verderbens landen sollte? Er lobt und ehrt Gott für seine Pläne, seine souveräne Pläne und Wille für sein Leben, obwohl in seiner Pläne war auch diese Grube des Verderbens. Oh, liebe Bruder und Schwester, das ist ein starker Glauben, die wir heute brauchen als Gottes Kinder. Ist Gott souverän oder nicht? Führt Gott unser Leben oder hat er uns unser Leben überlassen? Wählen wir den Weg, den wir gehen sollten, diesen engen und schmalen Weg? Oder ist es der Herr, der uns führt auf diesen Weg? Ist er unser guter Hirte, der uns führt durch tiefe Täler? Beschützt er uns? Führt er uns? Züchtigt er uns nicht, wenn wir sündigen? Gibt er uns nicht Kraft, wenn wir schwach sind? Schenkt er uns nicht Hoffnung, wenn wir Hoffnung verloren haben? Aber wie könnte der Psalmist in diesem herrlichen Überzeugung oder zu diesem herrlichen Überzeugung kommen? Dir ist nichts gleich, wollte ich sie verkündigen und davon reden, es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Wie kam er zu diesen Überzeugungen? Was man heutzutage hört von den meisten Gläubigen, die Anfechtungen und Drangsal leiden, man hört nur ständig Meckerei, Unzufriedenheit. Aber der Psalmist, nach dieser Erfahrung, sagt, das war ein wunderschöner Plan, das du gehabt hast. Sie ist nicht gleich. Wie könnte er seine Grube des Verderbens in einen Ort des Segens und Offenbarung verwandeln? Wie hat er das bloß gemacht? Und verstehe mich nicht falsch, es ist Gott, der ihm diese Hoffnung und Glauben gegeben hat. Aber der Psalmisten benutzte die Gnadenmittel, die Gott ihm gegeben hat, um diesen Ort des Verderbens zu einem Ort des Segens zu verwandeln. Ich glaube in die Souveränität Gottes. Aber ich glaube, viele Gläubige, die in die Lehre der Gnade glauben, verstehen die Souveränität Gottes auf eine ganz falsche Art und Weise. Wir sind keine Marionetten, keine Puppen. Gott schenkte uns Glauben. Und wir sollen es in seiner Kraft auch benutzen, um an die Reichtum seiner Gnade zu erlangen. Deswegen gibt es viele Gläubige, die überhaupt nichts oder wenn, keinen Dienst für den Herrn tun, keine Freude haben. Aber wie kam er zu diesen Überzeugungen? Wie ist es möglich, dass der Psalmisten diesen Ort des Verderbens zu einem Ort des Segens verwandelt hat? Vers 1. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Es sollte uns nicht überraschen, dass alles mit Gebet anfing. Es sollte uns eigentlich nicht überraschen. Nicht ein gewöhnliches oder oberflächliches Gebet, sondern ein beharrliches Gebet. Nicht ein durchschnittliches Gebet, wie fast jeden Gläubiger täglich übt, mehr aus Verantwortung oder Pflichtgefühl als aus Liebe für den Herrn. Beharrlich bedeutet mit Festigkeit, Ausdauer bei etwas bleiben, an etwas festhalten. Er lässt nicht locker. Er sagte, ich bete für irgendwas und ich lasse es nicht los. Wie Jakobs ringen mit Gott in 1. Buch Mose 32. In seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott, heißt es. In seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel, steht geschrieben, und siehte. Er weinte und flehte zu ihm, bis die Morgenröte anbrach. In Bethel hat er ihn gefunden. Oh, liebe Bruder und Schwester, diese Art und Weise von Gebet sehen wir selten unter Gottes Kinder heute. Viele verstecken sich, wie gesagt hat, hinter Gottes Souveränität, weil ich weiß nicht, warum der Herr das tut. Ich warte einfach nur geduldig auf ihn, und bis er die Tür aufmacht, aber sie ringen nicht mit dem Herrn im Gebet. Und manchmal, das ist Gottes Grund, Zweck, seine Pläne für uns in solche Grube des Verderbens, ist, dass wir lernen sollten, mit Gott im Gebet zu ringen. Das gefällt Gott, das ist Glauben, liebe Bruder und Schwester. Ich lass dir nicht los, sagte Jakob. Der Engel sagte, ich muss gehen. Er sagte, ich lass dich nicht los, bis du mich segnet. Und der Herr müsste ihn verletzen, um ihn loszuwerden. Aber Hosea steht geschrieben, der hat Kraft, der hat Macht mit dem Engel. Aber liebe Bruder und Schwester, ich fürchte, dass die Dringlichkeit und große Bedürfnis solche beharrlichen Gebetes unter viele Gläubige heute nicht erkannt werden. Leider ist ein gefährlicher Geist und Gleichgültigkeit und Trägheit die Gebete vieler Gläubiger geschwächt haben. Es ist dann, liebe Bruder und Schwester, dass der Herr uns zu solcher Gruppe des Verderbens liebevoll und souverän führen wird, bis wir ihn demütig und beharrlich suchen. Ich glaube, liebe Bruder und Schwester, dass Gott uns bewahrt. Aber ich glaube auch, dass wir als Gläubige muss auch beharren im Glauben. Die gehören zusammen. Gott bewahrt diejenigen, die beharren. Und wir werden bewahrt, weil wir beharren. Es gehören zusammen. Und wenn wir das vergessen, liebe Bruder und Schwester, der Herr, weil er uns liebt und hat uns versprochen, uns niemals zu verlassen, der Herr wird uns zu solcher Grube des Verderbens absichtlich führen, liebevoll, fürsorglich, aber trotzdem, er wird uns zu diesem Grube des Verderbens führen, bis wir gelernt haben, ihn fleißig und inbrünstig zu suchen. Er macht es nicht mit einem Heuchler. Mit einem Sünder macht er das nicht. Ein Heuchler kann vieles vor andere Leute spielen. Der kann sich selbst sogar enttäuschen. Aber diesen Grube des Verderbens und die Lektion aus dieser Grube des Verderbens kann er nie lernen, weil er nicht einer von Gottes Kindern ist. Man muss Gnade im Herzen haben, um diese Lektion zu lernen. Warum sage ich das? Ich sage das, liebe Bruder und Schwester, weil es ist auch eine biblische Wahrheit. Keiner von meiner Schafe, sagt Christus, wird verloren gehen. Und kein Gläubiger kann in Ungehorsamkeit bleiben Gott gegenüber, ohne von Gott gezüchtigt zu werden. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Weil es ist Gott, der uns bewahrt. Und das soll uns alle trösten, liebe Bruder und Schwester, wenn wir wirklich wiedergeboren sind. In ihrer Drangsal, steht geschrieben, Hosea Kapitel 5, in ihrer Drangsal werden sie mich ernstlich suchen. Jesaja 26, Vers 16, steht Folgendes geschrieben. Herr, in der Drangsal suchten sie dich, sie flehten leiser in der Bedrängnis, als deine Züchtigung sie traf. Warum sage ich das? Weil es ist wichtig, liebe Bruder und Schwester, für uns zu verstehen, dass solche Verheißungen, wie die hier in Kapitel 40, in Psalm Kapitel 40, gehören nicht zu denjenigen, die ein falsches oder geheucheltes Glauben in Jesus Christus haben. Es gehören nur den wahren Gläubigen. Über die Jahre her, als Pastor und als Prediger, ich habe viele Menschen kennengelernt, die ein großes Bekenntnis gegeben habe über den Herrn, aber wenn es wirklich hart und hart kam, sie könnte gar nichts für den Herrn tun. Sie könnte nicht das Glaubensleben führen. Sie haben keine Kraft, keine... Es ist unmöglich, wenn du nicht wiedergeboren bist. Solche Verheißungen gehören dir nicht. Ringen, wie du willst. Ohne ein Werk Gnade in deinem Herzen kannst du solche Verheißungen nicht erlangen. Du kannst versuchen, über die ersten 5 Verse zu springen und gleich in diese Verheißung in Vers 6 einzutauchen. Aber das geht nicht. Ohne das Grube des Verderbens, liebe Bruder und Schwester, das sollte uns auf einer Seite ein großer Trost sein, liebe Bruder und Schwester. Es sollte wirklich für uns eine große Ermutigung sein, als Gläubige, zu wissen, dass sogar in unserer Grube des Verderbens der Herr offenbart sich auf eine wunderbare Art und Weise. Dass es in Wirklichkeit nichts mit uns zu tun haben, noch unsere Fähigkeit daran zu glauben, sondern Gottes Gnadewerk in unserem Herzen. Das treibt uns, Gott zu suchen. Nicht aus unserer eigenen Kraft. Und jeder wahre Gläubige versteht genau, was ich meine. In solche Grube des Verderbens, manchmal wir gehen so wie Jakobus, wie auf der Welle, wir haben unsere Tiefe, unsere Höhe, wir fühlen uns getröstet, aber dann fühlen wir uns so schwach und es ist ein richtiger Kampf. Wie Jakob, der ganze Nacht. Aber es ist ein Kampf. Es ist nicht eine Aufgeben oder Gebung. Ja, ich gebe auf und ich sitze einfach nur hier und ich genieße das, bis der Herr wieder zurückkommt. Es ist mir egal, wie ich lebe, was ich tue, meine Verhalten, meine Benehmen, mein Dienst, das macht mir nichts aus. Das ist ein gefährlicher Gedanke. Gottes souveräne Bewahrung, liebe Bruder und Schwester, zu erkennen und zu erfahren, treibt uns im Glauben zu beharren. Gesegnete Drangsal und geweihte Züchtigung, die unsere verirrenden Herzen zu Gott zurückführen. Herr, ich weiß, sagt der Psalmist im Psalm 119, Herr, ich weiß, dass deine Bestimmungen gerecht sind.
deine Bestimmungen gerecht sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. And that you have afflicted me justly, righteously, faithfully. Your judgments are right. In English. Your judgments are right. And you afflicted me in faithfulness. In Treue. In Treue, Herr. Holy Brother and Sister, wie ich am Anfang gesagt habe, hier ist ein Gebiet des christlichen Lebens, in welches wenig Gläubige verstehen und begreifen. Und in der Heuchler und Verlorene begreifen überhaupt nicht. Aber ist es eine seltsame, aber auch trotzdem gesegnete Ort? Ist es ein Ort des Schmerzens und Leidens auf einer Seite? Aber ein Segen, das man in Worte nicht umsetzen kann. Weil der Gläubige weiß, es schafft in ihm irgendwas, das die menschliche Verstand nicht begreifen kann. Es wirkt in ihm eine größere Vertrauen in Gott. Es hilft ihm, seinen geistigen Augen auf die Dinge, die Ewigkeit zu richten. Und er kann es in Worte nicht umsetzen. Deswegen sagt der Psalmist, ich kann es nicht zählen. Ist unmöglich. Was du mir gesagt hast in dieser Grube des Verderbens, kann ich nicht in Worte umsetzen. Deine Pläne, deine Güte, deine Barmherzigkeit ist zu groß für mich. Und jeder wahre Gläubige heute Morgen versteht diese Stimme, versteht diese Einstellung, aber der Heuchler nicht. Du sitzt da leer, du hast überhaupt keine Ahnung, von was ich rede. Du bist enttäuscht, weil du sowas nicht erleben darfst. Du bist verletzt und ängstlich. Weil in dir steht nur eine leere Bekenntnis. Keine wahren Früchte von solchem Leben. Und das, liebe Bruder und Schwester, ist, was wir vor dieser Welt leben sollten, weil sie haben keine Hoffnung. Diese Welt hat keinen Mensch, der sie hilft. Ja, sie haben menschliche Beziehungen. Sie können sie vielleicht eine oberflächliche Trost geben, aber keiner kann in ihren tiefen Herzen hineingreifen und den Schmerzen tief darunter nein trösten, außer Gott. Wenn sie Leiden und Trübsal haben oder Anfechtung oder Angst, sie hat niemand. Aber wir. Und es ist genau oftmals in diesem Grund des Verderbens, ist genau, wenn wir am Ende aller Hoffnung sozusagen zu verlieren, dass Gott offenbart sich auf eine wunderbare Art und Weise, das lässt uns das überhaupt nicht in Würde umsetzen. Mann, wir haben einen großen Gott. Herrlich es ist, dem Herrn zu dienen. Was sollte ich fürchten, erklärte Spurgeon selber. Was sollte ich fürchten, in dem Schacht der Trübsaler niederzusteigen, wenn er mich zu der Goldmine geistiger Erfahrung führt? Ohne Trübsal lässt sich nur wenig lernen. Wollen wir lernen, so müssen wir leiden. We want to be scholars, we must be sufferers. Preis dem Herrn. Ich könnte jetzt eine Runde drehen. Beharrlich habe ich auf dich, auf dem Herrn geharrt. Mit bestimmter innerer Erwartung, sehnsüchtig warten. Da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Er hat in diesem Gebetsleben, liebe Bruder und Schwester, eine wunderbare Erfahrung erlebt. Er hat in diesem Gebetsleben, während er in diesem Grube des Verderbens war, eine wunderbare Offenbarung von Gott. Gott neigte sich und hörte seinen Schrei. Er betete nicht auf diese Art und Weise. O Herr, wenn es dein Wille ist, ich hoffe und bete, dass du mir aus diesem Grube bringst, weil ich leide in dieser Grube. Und Herr, du weißt, wie wirklich ich deine Hilfe brauche. Aber ich hoffe nur, dass es dein Wille ist. Und ich hoffe, dass irgendwann komme ich aus diesem Grube her. Ja, ich möchte deinen Wille beugen, aber ich bin nicht so sicher, was du machst und tust. Das ist ein schwacher Gebet. Beharren Gebet. Nicht an irgendwas festzuhalten, sondern wie gesagt, gehart heißt bestimmte innere Erwartung. Sehnsüchtig warten. Herr, ich weiß, dass du gerecht bist. Und dass ich in dieser Grube des Verderbens nicht aus Zufall bin. Du bist mein Gott. Du bist souverän. hörst du mein Gebet. Der verankert seine Seele in die Verheißungen Gottes. Deswegen wieder, liebe Bruder und Schwester, es ist so wichtig für uns als Gläubiger, unsere Bibel täglich zu lesen. Ich höre das so oft von Gläubigen. Ja, aber Prediger, ich lese täglich Gottes Wort, aber ich kriege nichts raus. Und wenn ich nicht rauskriege, warum soll ich es lesen? Weil irgendwann wirst du das brauchen, was du gelesen hast. Wenn du es nicht gelesen hast, wirst du es nicht haben. Übung, liebe Bruder und Schwester, geistige Übung, ist wirklich erfordert. Um wirklich die Lektion aus dieser Grube des Verderbens zu lernen. Es mag wohl sein, dass du Gottes Wort liest die ganze Woche und am Ende des Wochen du sagst, Mensch, ich habe nicht viel aus Gottes Wort diese Woche gehabt. Aber glaub mir, und jeder wahre Gläubiger kann es heute Morgen bestätigen. Irgendwann, irgendwas wird passiert und Gott bringt das Wort wieder zurück. Und ich sage, ja, denn begeistert ist es wichtig, dass sie Gottes Wort täglich lesen und darin meditieren. Unser Gebet, liebe Bruder und Schwester, unter großen Anfechtungen müssen mit großen Erwartungen und Glauben geziert werden. Nicht ein schwacher Hoffnung. Wir sind keine Arminianer. Die glauben, dass sie die Kontrolle haben. Und alles liegt an, was sie tut und was sie sagen und wie sie sich reagiert. Nein. Wir glauben an die Souveränität Gottes. Wir glauben, dass es gibt keinen Zufall. Und ohne Gott können wir gar nichts tun. Aber mit Christus können wir alles tun. Mit Erwartungen und Glauben geziert. Adorned with anticipation, expectation and faith. Ja, aber ist das nicht überheblich? Nicht, wenn Gottes Wort unser Gebet lenkt. Nicht, wenn wir die Verheißungen Gottes haben im Herzen. Ein Grund, warum viele Gläubige solch ein freimütiges Gebetsleben nicht haben, ist, weil sie verstehen zu wenig von Gott. Sie verstehen zu wenig aus Gottes Wort. Sie wissen nicht, was sie beten, wirklich Gottes Wille ist. Lest Gottes Wort fleißig, ständig, täglich. Und glaub mir, unser Gebetsleben wird langsam nur in Gottes Wille gebetet. Und so wie wir gleich sehen würden, was ist Gottes Gedanke für uns? Hier sagte er in Vers 6 seine Pläne. Also der Psalmisten musste die Pläne Gottes verstehen. Und glaubst du, er hat es verstanden, ohne Gottes Wort zu kennen? Auf keinen Fall. Wir müssen lernen, liebe Bruder und Schwester, unter großen Anfechtungen, in Grube des Verderbens, mit großen Erwartungen und Glauben zu beten. Und mit einer innerlichen Zuversicht, dass unser Gebet gehört werden wird. Nur so können wir beharren auf den Herrn. Auf den Herrn unter großer Anfechtung. Beharrlich zu warten, ist ein sehr schwieriges und doch segenreiches Erfahrung. Ich möchte das nicht irgendwie sagen, dass es leicht ist. Jakob ringte die ganze Nacht mit dem Herrn. Und manchmal in solche Grube des Verderbens ist es nicht einfach. Es ist sehr schwierig, wie gesagt hat. Manchmal fühlen wir uns wie auf dem Meer in einem Sturm, wo es die Höhe und Tiefe gibt. Und wir wissen nicht, wir kämpfen zwischen Zweiflung und Glauben, Glauben und Unglauben, Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Es ist ein ständiges Ringen mit dem Herrn. Aber das wirkt etwas Wunderbares in uns, wenn der Herr fertig ist. Es stärkt unser Glauben. Die meisten Gläubige heute, sie wissen gar nicht, was Gottes Wille ist in ihrem Leben. Sie haben Angst zu sagen, das ist Gottes Wille für mein Leben. Und ich muss mich fragen, warum? Sicher, es gibt Zeiten, wo wir wirklich demütig vor dem Herrn gehen müssen. Wir zweifeln vielleicht an unsere Fähigkeiten, wir zweifeln an unsere Fähigkeiten, Gottes Wille zu verstehen. Sicher, diese Zeit gibt. Aber diese ständige Unzuversicht unter Gläubigen, was ist Gottes Wille für mein Leben? So überheblich möchte ich nicht sein. Ich weiß nicht Gottes Wille für mein Leben. Das ist arm. Das ist arm. Deine Pläne, sagt der Herr. Ist wunderbar. Jetzt wir wissen nicht, was morgen bringt oder nächste Woche. Die Bibel warnt uns, wir sollen uns nicht prahlen über nächste Woche, nächste Jahr. Aber trotzdem, ich weiß eines, wenn ich Sonntag, nächste Sonntag noch am Leben bin, ist Gottes Wille, dass ich predige. Ich weiß ein anderer. Ich weiß genau, Gott hat mich berufen zu diesem Amt. Ich werde keinen Mann vertrauen, der nicht sagen könnte, ich bin überzeugt, der Herr hat mich zu diesem Amt berufen. Ich werde den Mann nie vertrauen. Nie. Weil das ist irgendwas, das man nicht zweifeln dran muss oder darf. Bist du berufen zu einem Dienst? Bist du sicher? Bist du sehr? Bist du erfahren, ob es wirklich eine Gott gesegnete Dienst, eine Berufung ist? Lass der Herr dich in deinem Dienst durch diesen Tal, diesen Grube des Verderbens führen. Und wie siehst du, wenn du auf der anderen Seite auskommst? Wie siehst du aus? Kannst du immer noch sagen, mit all deiner Unwürdigkeit und Scham und Demut, kannst du immer noch sagen, ja, aber ist es trotzdem der Herrs Wille für mein Leben, diesen Dienst leider zu tun? Abraham verlas Babylon und geh in einen neuen Ort, das ich gewählt habe. Wenn Abraham, so wie viele Gläubige heute werden, dann wird Abraham dem Herrn höchstwahrscheinlich sowas sagen. Okay, Herr, wo soll ich hingehen? Wie soll ich das tun? Mit wem soll ich das machen? Und soll ich ein Haus bauen? Soll ich das tun? Soll ich das? Erst zeigst du mir, Herr, dass du alles für mich versorgt. Erst zeig mir genau, was ich wirklich genau tun muss, und dann ziehe ich aus Babylon aus. In Hebräisch steht geschrieben, er zog aus Babylon aus und wusste gar nicht, wo er hin sollte. Er folgte nur Gott, meine ich. Er folgte nur Gott. Abraham, wo gehst du? Weiß nicht. Ja, du musst ein Zielort haben, oder? Nein. Ja, du nimmst deine ganze Familie mit. Deine Neffe geht sogar mit. Du hast ihn so viel beeinflusst, er geht sogar mit dir. Wo gehst du hin? Keine Ahnung. Was willst du tun? Weißt du? Abraham, du bist ein bisschen verrückt. Nein, der Herr sagt mir, ich sollte aus Babylon aussehen. Also, ich gehe. Prediger, ich bin in einer Grube des Verderbens. Und ich bin verängstigt und unsicher. Was soll ich tun? Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Vertraue ihm. Flehe ihm an. Nicht mit Zweifeln und Unsicherheit, sondern mit Gottes Verheißungen in deinem Herzen. Ja, aber ich kenne Gottes Wort nicht, so wie viele andere Gläubige. Vielleicht habe ich Schwierigkeiten beim Lesen, vielleicht kann ich nicht so viel verstehen wie andere. Das ist ein guter Anfangspunkt. Jeder kennt Psalm 23. Der Herr ist meine Hirte. Und mir wird es nicht mangeln. Er führt mich. Liebe Bruder und Schwester, du musst nicht mit ein großes theologisches Verständnis über Gottes Wort beginnen. Nimm einfache Dinge. Dinge, dass du schon gelernt hast von dem Herrn. Das Problem mit vielen Gläubigen heute ist, sie haben zu viel Wissen. Sie wissen nicht, was sie damit tun sollen. Deswegen sind ältere Gläubige meistens mehr träge wie alle anderen. Sie ruhen sich in ihrem Wissen, ihrer Kenntnis. Fange mit dem einfachen Ding an. Mit Psalm 23. Ich gehe nach Hause heute. Lese Psalm 23 langsam durch. Ich lese den ersten Vers und dann bete über diesen ersten Vers. Genau, was da drin ist. Der Herr ist meine Hirte, mehr wird es mit Mama. Bete. Lese Vers 2. Er führt mich. Bete. Und mach das mit jedem Vers danach. lass Gottes Wort reichlich in dir wohnen. So ist dieser Psalmisten in seiner Grube des Verderbens. So hat er sich beharren im Gebet. Auf den Herrn und die großen Anfechtungen beharrlich zu warten, wie gesagt, das ist sehr schwierig. Und doch segensreich, liebe Mutter und Schwester. Eine unschätzbare Erfahrung. Die große Stärke und Gesundheit zu unserem Glauben in Gott und seine Verheißungen beiträgt. Es macht unser Glauben gesund. Und es behält es gesund. Und es stärkt es. Es ist eine wunderbare, unschätzbare Erfahrung in dieser Grube des Verderbens. Preis dem Herrn, wir müssen nicht in dieser Grube des Verderbens ständig leben. Preis dem Herrn, es gibt Zeiten, wo wir wirklich auf dem Berg stehen mit dem Herrn und seine Anwesenheit fühlt sich so nah und wunderbar. Wir können schreien, wir platzen für Freude. Preis dem Herrn, so wie in Vers 6 in unserem Psalm. Aber liebe Bruder und Schwester, um an die Höhe eines Berg zu kommen, da muss man in die Täler zuerst fahren. Man merkte, wie hoch ein Berg ist, von der Tiefe des Täles. Geduld. Schau mal, Hebräer Kapitel 6, ich möchte das mit euch zusammen lesen. Hebräer Kapitel 6. Hebrews chapter 6, verses 12 to 15. Hebräer 6, 12 bis 15. Damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger deren, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Siehst du, wie die Verheißung geerbt wird? Glauben und Geduld. Denn als Gott den Abraham die Verheißung gab, schwor er, dass er bei keinem Größeren schwören könnte, bei sich selbst, und sprach wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Und da jener auf diese Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißungen. Und da jener auf diese Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißungen. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, in diesen Grube. Was heißt das? Jesaja sagt es am besten. Durch Stille sein und Hoffnung werdet ihr stark sein. Durch Stille sein und Hoffnung. Psalm 27 steht folgendes geschrieben. Haare des Herrn. Sei getrost und unversagt und haare des Herrn. Wait on the Lord. Wait. Not frantically. Not without faith. Not without hope. Wait patiently, believingly, perseveringly. Who? Where? In the miry clay. In the Grube des Verderbens. Die Frage mich manchmal, was Daniel gemacht habe, die ganze Nacht mit diesem Löwen. Ich meine, es gibt Spekulationen und so weiter. Das ist interessant. Kann man jetzt vielleicht in die Zukunft fragen. Daniel, wie war das? Jeden Abend, jede Nacht. Aber die, Jesaja 40, wohlbekannter, sehr bekannter Text. Aber die auf den Herrn harren. Harren? Sie kriegen neue Kraft, neue Kraft. Nicht nur Kraft zum Überleben. Neue Kraft, warum? Dass sie auffahren mit Flügeln, wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Eine Frage. Wenn du wirklich diese Erfahrung, diese Verheißungen erlangen hast, dann warum bist du so müde? Kraftlos. Wenn deine Beziehung mit dem Herrn ist das, was es sein soll, warum ist dein Dienst so leer? Deine Freude so wenig? Deine Begeisterung für den Herrn so schwach.
Hier steht neue Kraft. Sie kriegen neue Kraft. Etwas zu tun.
Liebe Brüder und Schwestern, meine Zeit läuft weg und aus, aber es ist wichtig, dass wir verstehen, liebe Brüder und Schwestern, sogar in diesem, also mehr so, in diesem Grube des Verderbens, ständig weiterzugehen. Nicht aufhören. Ich habe das so oft in den letzten 16 Jahren als Prediger gepredigt und manchmal denke ich mir, und jeder Prediger sagt es auch, manchmal denke ich mir, dass es geht da rein und da wieder raus. Und wir warnen Gottes Volk und wir sagen, in Gottes Namen bleib nicht still. In dem Sinn. Still im Herzen, aber nicht still in Bewegung. Mach weiter. Hör nicht auf. Ausharren. Wenn du das nicht tust, es könnte sehr gefährlich sein. Aber wer glaubt unsere Predigt? Ich habe über die letzten 20 Jahre als Gläubiger, 16 Jahre als Prediger, liebe Bruder und Schwester, ich habe so viele Christen gesehen, die wirklich nichts mehr von dem Herrn tun kann, höchstwahrscheinlich in diesem Leben nie mehr, was sie aufgehört haben. Und die ganze Zeit dachten sie, irgendwann gibt der Herr mir wieder Kraft. Irgendwann hilft der Herr mir wieder auf die Beine zu stehen. Und sie haben auf ihn gewartet, statt ihm gehorsam zu sein und weiterzugehen. Und jetzt, weißt du, was sie tun? Und ich habe den Beweis zu Hause von vielen E-Mails. Sie geben jeder andere auf der ganzen Welt Schuld, warum sie eine armselige Christentum haben. Meine Brüder und Schwestern, die Gemeinde, meine Frau, mein Hund, meine Arbeit, die Liste ist unendlich. Sie sind selber schuld. Liebe Brüder und Schwestern, ich weiß, dass wir können voneinander enttäuscht werden, als Gläubiger. Hoffentlich nicht absichtlich, aber es kann passieren, glaub mir. Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Aber wenn ein einziger Mensch in dieser Welt dich aufhalten kann, von dem Herrn zu leben, dann ist deine Beziehung mit dem Herrn nicht das, was du behauptest zu sein. Kennst du den Botschaft über die letzten 3 Wochen? Hebräer 12? Richtet eure Augen auf Jesus Christus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ja, Verhalten, Benehmen, andere Brüder und Schwestern können uns vielleicht in unserem Lauf verlangsamen. Aber wenn du gar nichts aufhörst, dann hast du den Lauf niemals begonnen. Nicht mit dem Herrn. Tut mir leid. Es ist biblisch auch bewiesen. Und diese große und unschätzbare Belohnungen, ich bringe das zum Schluss, für solche beharrendes Warten auf Gott, werden in unserem Psalm erklärt. Was war seine Belohnung? Vers 3. Er zog mich aus der Grube des Verderbens. Er zog mich aus. Aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Warum? Er machte meine Schritte fest. Die Bewegung, Bewegung. Es gibt so viele Gläubige, die sagen, ja, mir ist alles in Ordnung mit dem Herrn. Meine Beziehung mit dem Herrn ist wunderbar. Egal, was du denkst. Zeig es mir. Du kannst nicht behaupten, dass deine Beziehung mit dem Herrn in Ordnung ist, wenn du gar nichts mit dem Herrn tut. Man sieht die Früchte nicht. Jakobus sagt es, wenn du Glauben hast, wo ist deine Werke? Wenn Gott einen Diener wiederherstellt, er ist mir fleißiger wie je zuvor. Aber es gibt viele, die sagen, mit mir ist alles in Ordnung. Du betrügst dich selbst. Auf ein Fels. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinem Mund. Ein neues Lied, das ich vorher nicht kannte. Ein Lob für unser Gott. Das werden viele, was, sehen und sich fürchten und werden auf den Herrn vertrauen von seiner Worte. Leere Worte, nein, von seinem Gehen, von seinem neuen Lied, von seinem neuen Leben. Wohl dem, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt und sich nicht zu den Aufgeblasenen wendet. Frage mich, warum er gerade das da reingemacht hat. Und zu den abtrünnigen Lügnern. Herr,
Mein Gott, wie zahlreich sind die Wunder, die du getan hast, und deine Pläne, die du für uns gemacht hast. Dir ist nichts gleich, wollte ich sie verkündigen, davon reden und davon reden. Sie sind zu viele, um sie aufzuzählen. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott, sagte David in Psalm 139. Über Gottes Allwissenheit, lest den ganzen Psalm. Er spricht über seine Allwissenheit. Gott kennt jede Gedanken. Gott weiß alles, was du denkst. Tief in deinem Gedanken jetzt, was du jetzt denkst, ist es für Gott ganz laut und deutlich. Jeder Gedanke in diesem Zimmer kann er laut und deutlich lesen. Und was sagt der Psalmisten im Licht dieser Wahrheit? Wie kostbar sind mir deine Gedanken. Oh Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig? Stellt auf Deutsch. So gewaltig, wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Hierin liegt die große Belohnung für seine beharrendes Warten auf Gott, nämlich eine größere Offenbarung von Gottes unendliche Gnade und Liebe und ein klares Verständnis oder klareres, besseres Verständnis und Glauben über Gottes wahre Gedanken und Absichten für sein Leben. Und das hat ihm wirklich Freude gegeben. Deine Pläne. Denn ich weiß, sagte Jeremia über Gott. Gott spricht hier. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das, liebe Bruder und Schwester, ist die Belohnung für mein beharrendes Gebet. Und warten auf Gott. Ein sozusagen neues Leben. Mit einem neuen Lied. Neue Hoffnung. Neuer Eifer. Wie ist es mit deinem Christentum? Die letzten 5 Jahre. Ist dein Christentum, dein Dienst für den Herrn verbessert oder schlimmer geworden? Machst du jetzt mehr für den Herrn oder weniger? Ist dein Eifer dem Herrn eifriger geworden oder etwas nachgelassen? Wie ist dein Gebetsleben? Ernsthafte Gedanken, liebe Bruder und Schwester. Gottes Gedanken erklärt das Spurgeon, und ich verspreche, mit diesen Zitaten mache ich Schluss. Gottes Gedanken sind voller Huld auf seinen Auserwählten gerichtet. Für uns schlägt sein Herz. Für uns regt sich seine Hand. Die göttlichen Liebesratschlüsse sind groß an Zahl, groß an wunderbarem Inhalt, groß an Nutzen für uns. Sinne über sie nach, liebe Leser. Es gibt nichts, woran dein Herz so süßer Weide finden könnte. Wie süß ist es, von Gottes Heilsgedanken gefangen und überwältigt zu sein. Und wir lernen das durch solche Grube des Verderbens. Wenn wir sehen, ein Ende zu uns selbst, unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Stärke, unsere Fähigkeiten, und wir sehen nur Gottes Gnade, dann sagen wir, Herr, ich habe ein neues Lied. Ah, liebe Bruder und Schwester, möge der Herr uns segnen mit dieser Wahrheit und uns neue Kraft geben. Amen. Kannst du heute Morgen auch sagen, Herr, deine Pläne, keines der gleich. Und wenn ich versuche werde, deiner Güte und deiner Segen zu zählen, Herr, die überwältigen mich. Er sagte das nach des Gruben des Verderbens. Amen. Ah, liebe Bruder und Schwester, das christliche Leben ist nie langweilig. Wenn du mit 20 Jahren im Herrn und Mann, ist er nie langweilig. Nie. Lebe für den Herrn. Wenn du dich heute Morgen in einem Gruben des Verderbens befindest und du hast Angst und du zweifelst und wie auf dem Meer du gehst hoch und runter wie ein Jojo, beharre im Gebet für den Herrn. Und wie gesagt, als Beispiel, nimm Psalm 22, 23. Lesen Vers, beten. Ah, liebe Bruder und Schwester, so sollen wir Gottes Wort immer lesen. Aber das ist eine andere Botschaft. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir heute Morgen für dein Wort. Wir danken dir, Herr, für die Klarheit, Herr, dass das dein Wort uns gibt. Es ist wahrlich ein Licht auf unser Pfad. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, helf uns heute Morgen, Herr, dieser geheimnisvolle Wahrheit zu verstehen und zu begreifen, Herr. Herr, nur wahre Gläubige können diese Lektion lernen und verstehen. Weil, Herr, du hast in unseren Herzen ein Gnadenwerk getan und das erleuchtet unsere Sinne und unseren Verstand, Herr. Wir bitten dich deshalb, oh Herr, zeige du uns, Herr Jesus Christus, Herr, diese wunderbare Lektion. Wir verlangen und wir suchen, Herr, nicht nach einer Grube des Verderbens, aber Herr, wenn es dein souveräner Wille ist, Herr, wenn wir es brauchen, wenn es nötig ist für uns, wenn unser Glauben schwach wird, oder Herr, wenn wir etwas brauchen, wenn wir stärkere Vertrauen in dir brauchen, Herr, oder etwas mehr über Gebet lernen müssen, Herr, wenn es deiner Wille ist, Herr, wenn du uns durch diese Grube des Verderbens führst, oh Herr, lass uns auch im Gebet beharren, oh Herr, dass wir auch hinterher sagen können mit den Psalmisten, Herr, keine ist dir gleich und du bist eine herrliche und wunderbare und gnädige, barmherzige Gott. O Herr, wir danken dir. Und Herr, wir bitten auch für diejenigen heute Morgen, die, Herr, nur vor dir und anderen heucheln. In ihrem Herzen ist eine Leere und sie wissen selber, dass sie kein wahrer Glauben haben. O Herr, ich bitte dich, öffne du ihren Herzen und zeig sie, Herr, dass sie dich brauchen und schenk sie Buße, oh Herr, dass sie sich wenden, Herr, zu dir und ewiges Leben empfangen. Herr, wir lieben dich und wir danken dir für alles. In Jesus' Namen beten wir. Amen.